Guten Abend, ich freue mich, euch wiederzusehen. Ich möchte für uns beten, eingangs. Lieber Vater im Himmel, du bist der Gott, der spricht zu unseren Herzen. Und du allein hast die Macht, Herzen zu verändern. Ich bitte dich, dass du diese Gemeinde segnest und behütest und stärkst und wachsen lässt nach deinem Wohlgefallen. Hab Dank, Herr. Amen. Ich habe heute einen Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 22, ab Vers 34. Als aber die Pharisäer hörten, dass er, also Jesus, den Sadduzäer das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber auch ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Lasst uns, liebe Geschwister, diesen Text ein bisschen chronologisch einordnen. Wenn ich die Chronologie richtig hinbekommen habe, wir sind hier in der Passionswoche. Es ist Mittwoch. Das ist der Mittwoch vor dem Freitag, wo Jesus gekreuzigt werden sollte. Am Anfang der Woche war Jesus nach Jerusalem gekommen und wurde mit Hosianna-Rufe von einer begeisterten Menge empfangen, mit Palmenzweigen, denn der verkörperte ihre Hoffnung auf den Messias, der sie vor der römischen Knechtschaft befreien sollte. Und am Dienstag ging er in den Tempel und alle waren gespannt. Wird er jetzt eine Unabhängigkeitserklärung geben? Wird sich der Staat Israel unabhängig erklären? Und vielleicht wie zur Zeit der Makkabäer das Joch der Unterdrückung von sich werfen? Was Jesus aber am Dienstag tat, er ging in den Tempel und er machte sich eine Peitsche im Zorn und er reinigte den Tempel vor der ganzen Geschäftmacher, die dort Geld wechselten und Opfertiere verkauften, allerlei Geschäften tätigten, natürlich zu Wucherpreisen. Das ist einer der wenigen Momente, wo man den Herrn Jesus zornig erlebt. Und jetzt war Mittwoch. Er hatte wohl die Nacht verbracht im Haus von Lazarus und Martha und Maria, den Lazarus, den er zum Leben wieder auferweckt hatte. Und jetzt war er im Tempel und der Widerstand war groß. Der Widerstand der Pharisäer und der Sadduzäer, die hassten ihn. Die hatten schon geplant, ihn zu töten. Die wollten ihn tot sehen. Denn er stellte sie in Frage, sie in ihrer Autorität, er stellte in Frage ihre Lehre. Und er hatte ja eine viel größere Gefolgschaft, zumindest momentan, als sie. Und er konnte Wunder tun, vor denen nicht mal sie zu träumen wagten. Toten auferstehen, Blinden sehend machen. Aber es war gefährlich. Es war so gut wie nicht machbar, einen so berühmten Mann, der zumindest damals die Hoffnung der ganzen Nation verkörperte, öffentlich verhaften zu lassen. Daher versuchten die auf gemeine Weise mit Rufmord. Sie versuchten ihn zu diskreditieren. Sie versuchten ihn zu Aussagen zu verleiten, die ihn womöglich vor den römischen Behörden strafbar gemacht hätten, seine Verhaftung vielleicht ausgelöst hätten. Sie versuchten, seinen Namen zu ruinieren. Das war viel moderner Wahlkampf. Ich kann mich erinnern an den letzten Wahlkampf für die amerikanische Präsidentschaft. Da war dieser Herausforderer, der Republikaner Mitt Romney, der hatte sich mal zu einer Aussage verleiten lassen, nämlich dass so sinngemäß 47% aller Amerikaner Faulenzer wären, die von Sozialstaat leben, mehr oder weniger. Und das wurde ihm immer wieder vor die Nase gerieben, immer wieder vorgehalten. Das kann mit einem Grund gewesen sein, dass er letzten Endes den Wahlkampf verlor. Das versuchen die Pharisäer auch. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass dies versuchten, weil die Antworten des Herrn Jesus auf diese Versuchungen zu den bemerkenswerten Aussagen des Herrn über das Reich Gottes zählen. Die versuchten beispielsweise mit der Steuerfrage. Da kamen sie zu ihm und fragten ihn öffentlich: Meister, ist es überhaupt gut und erlaubt und wünschenswert, dem Kaiser seine Steuer zu zahlen? Das war eine klassische Fangfrage. Denn zu sagen, ja, das ist richtig, da hätte er ein tiefes Nerv seiner Landsleute getroffen und sie verletzt, denn sie stöhnten unter den Steuer und Abgaben, die sie für sehr ungerecht hielten, weil sie ungerecht waren. Hätte aber Jesus öffentlich gesagt, nein, es ist nicht rechtens, Steuer zu zahlen, er wäre sehr wahrscheinlich als Aufrührer verhaftet worden, abgeführt. Und so konnten die Pharisäer nur gewinnen. Aber Jesus sagte den berühmten Satz, der immer wieder gehört wird und so bekannt ist weltweit: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und damit sagte der Herr Jesus, dass Gott gar nicht so interessiert daran ist, was sie mit unserem Geld tun und wie viel Geld verdienen oder nicht verdienen, es sei denn, das hat direkt mit unserem Herzen zu tun. Alles andere, alle Geldbewegungen in unserem Leben, die mit dem Herzen nichts zu tun haben, interessieren Gott wenig. Dann versuchen sie auf eine andere gemeine Weise, indem sie eine in flagranti erwischte Ehebrecherin zu ihm brachten und sagten: Lehrer, was sagst du dazu? Das Gesetz Mose sagt eindeutig, so eine Frau ist des Todes, soll gesteinigt werden. Das war auch so eine Fangfrage. Denn hätte er gesagt, ja, das ist rechtens, das sagt das Gesetz, dann hätte es sich wieder im Widerspruch zu der römischen Gesetzgebung befunden, die Autorität über die Todesstrafe den Juden entzogen hatte. Hätte er aber wiederum gesagt, nein, das machen wir nicht, wir tun das einfach so übersehen, da hätte er sich außerhalb des Gesetzes gefunden. Und Jesus überliefert uns diese zwei wunderbare Aussagen hier zu diesem Thema. Die eine werden sich bekannt als die andere. Die erste: Wer unter euch eine Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Das ist sowas von bekannt, diese Aussage. Und die zweite, weniger bekannt, aber nicht minder wichtig: Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Dann haben die Pharisäer gesagt, wir schaffen das nicht, wir lassen die Sadduzäer dran. Und die Sadduzäer, man muss sich vorstellen, die waren so im Konflikt mit den Pharisäern über die eine Lehre, unter anderem über die Auferstehung der Toten. Während die Pharisäer glauben daran, dass die Toten auferstehen werden, die Sadduzäer bezweifelten das sogar. Sie verneiden das vehement. Und sie hatten sich so ein Beispiel so zurechtgelegt, ein sehr subjektives Beispiel, sehr hypothetisches Beispiel, eine Art Fangfragen, mit denen sie die Pharisäer in Schach hielten. Denn die Pharisäer hatten keine Antwort darauf. Die Fangfrage bezog sich auf ein alttestamentliches Gesetz, das besagte, wenn ein Mann, was gerade verheiratet ist und noch keine Nachkommen hat, verstirbt, dann soll sein Bruder die Frau heiraten, die Witwe, und Nachkommen zeugen für seinen verstorbenen Bruder. Und die Sadduzäer sagten, ja, es gab einen Mann, der verstarb kinderlos, sein Bruder heiratete die Frau, er verstarb auch kinderlos und alle weiteren Brüder, 7 an der Zahl, starben ohne Nachkommen zu zeugen und zuletzt starb die Frau. Und dann stellten sie die Frage, ja, im Himmel, wessen Ehefrau wird es denn sein? Und sie waren gewohnt, dass keine Antwort kam. Wisst ihr, solche Fangfragen gibt es heute auch. Vielleicht habt ihr die eine oder die andere gehört. Beispielsweise eine Bekannte ist, kann Gott, wenn er allmächtig ist, einen Stein erschaffen, den er selber nicht heben kann? Egal wie man antwortet, ist scheinbar Gott nicht allmächtig, denn entweder kann er den Stein nicht erschaffen oder wenn er den erschaffen kann, er kann ihn nicht heben. Und diese Fangfrage übersieht einfach, dass Gott manche Sachen nicht kann, die nämlich seine Allmacht und seine Heiligkeit schmälern würde. Gott kann nicht lügen. Gott kann nicht sündigen. Gott kann auch nicht einen Stein erschaffen, den er nicht heben kann, weil er allmächtig ist. Trotzdem bleibt er der heilige, allmächtige Gott. Und was die Sadduzäer-Frage betrifft, dann sagte der Herr Jesus zu ihnen, im Himmel werden die Menschen wie die Engel sein. Es wird keine Ehen mehr geben. Eine wunderbare, aber uns etwas wenig zugängliche Wahrheit über das Himmelreich. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie ich im Himmel meine Frau begegnen werde und sie wird nicht mehr meine Ehefrau sein. Aber das ist die himmlische Wirklichkeit. Der Jesus sagt dazu in der Sadduzäer, ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Denn der Herr, Gott, Abraham, Jakobs und Isaaks, ist ein Gott der Lebendigen und nicht der Toten. Und so brachte er sie zum Verstummen. Interessanterweise, das Wort bedeutet eigentlich buchstäblich jemanden knebeln. Total knebeln. Der gleiche Ausdruck wird benutzt beispielsweise, wenn Jesus den Sturm stillt. Jesus tut den Sturm knebeln. Das heißt, total die Macht wegnehmen. Nun, als das geschah und die Sadduzäer verstummten, da kamen die Pharisäer zusammen und hielten Rat. Zum einen waren sie wohl froh, endlich mal eine Antwort auf die Fangfrage gefunden zu haben, aber gerade aus dem Munde des Herrn. Und sie berieten lange und kamen zu dem Schluss, wir wollen noch einen Versuch starten. Sie wählten eine Koryphäe, einen Gesetzeslehrer, einen Professor, Doktor, irgendwo was. Und den schickten sie zu Jesus. Und dieser stellte die Fragen am höchsten Gebot. Welches ist das höchste Gebot von allen? Jetzt ist es nicht sehr einfach zu verstehen, warum diese Frage eine Versuchung des Herrn darstellt. Die anderen sind klar, mit der Steuer, mit der Ehebrecherin, mit der Auferstehung der Toten. Aber wieso ist diese Frage, wie der biblische Text sie behauptet, eine Versuchung, eine Provokation? Um das zu verstehen, muss man sich vor Augen führen, welche einzigartige Stellung Moses in Israel genoss damals und heute wahrscheinlich auch noch. Es gab so eine Verehrung gegenüber dieses Gottesmannes, Mose. Einzigartigkeit von Mose war sowas von gut dokumentiert in der Bibel. Der Mensch, der mit Gott von Angesicht zu Angesicht sprach. Der Mensch, wem Gott die 10 Gebote schenkte, auf steinernen Tafeln. Der Führer Israels. Es gab so eine Verehrung für Mose, wie vergleichbar für Mohammed heute unter den Moslems. Und sogar, als Beispiel, ein Rabbiner im 2. Jahrhundert sagte, und das war eine gängige Meinung damals, dass Gott diesen Moses als treu über alles in seinem Haus hielt. Und deswegen ist Mose von seiner Stellung her noch höher als die Engel Gottes. So viel Ansehen genoss dieser Moses in Israel damals. Und die Pharisäer dachten und hofften und meinten, dass Jesus diese Lehren von Moses angreifen, außer Kraft setzen würden. Und deswegen, als sie ihn fragten, welches ist das höchste Gebot von allen, sie fragten den Meister nach dem Herzstück seiner Lehre. Meister Jesus, was ist das Herzstück deiner Lehre? Und sie hofften, dass er irgendwas antworten würde, was ihn außerhalb dieses Buches von Mose bringen würde. Irgendetwas, was ihn als ihr Lehrer, als ihn als etwas, als einen Lehrer hinstellen würde, der was völlig Neues bringt, was mit der Tradition von Moses bricht. Vielleicht dachten sie, dass er sagen würde, was weiß ich, verehr die Gestirne, da sind sie die größten Lichter Gottes, oder entfacht den Gott in euch, dann werdet ihr genau die Wunder tun, die ich gemacht habe. Oder verehrt euren Schutzengel, da werdet ihr die Nähe Gottes genießen, wie man heute im New Age immer mehr zu hören ist. Irgendetwas, was ihn außerhalb der mosaischen Tradition bringen würde. Zum Vergleich, etwa 600 Jahre später, dieser Mohammed, der brachte wirklich was Neues, was völlig außerhalb der biblischen Tradition stand und steht immer noch. Meister, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus' Antwort war wie ein Hammerschlag für sie, denke ich mir. Jesus aber antwortete ihm, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Diese Antwort des Herrn ist zunächst mal total entwaffnend. Denn was tut der Herr hier? Er zitiert den Moses. Und nicht nur irgendeine Stelle, sondern das war die Stelle, die gehörte zu dem sogenannten Schma Israel. Das war eine ganz bekannte, ganz, ganz wichtige Stelle für das Volk Israel. Damals und vielleicht heute noch, ein jüdisches Haus hatte an der Tür so ein kleines Kästchen, heute noch mit einem Davidstern versehen, und darin sind diese Bibelverse drin, des Alten Testamentes. Manche Juden, die auf ihre Stirn so ein Gebetsriemen und auf die Hand befestigen, da sind diese Bibelverse drin, die Jesus zitiert hat. Und damals, jeder orthodoxe Jude, jeder gläubige Jude musste zweimal täglich diese Worte, diese Bibelworte rezitieren, andächtig, mit seinem ganzen Herzen. Dieses Schma Israel, dieses Gebet, ist das Gebet, was heute als erstes jedes jüdische Kind lernt. Seit Jahrtausenden integraler Bestandteil des jüdischen Gottesdienstes. Und jeder gläubige Jude versucht und hofft, wenn er stirbt, mit diesen Bibelworte auf den Lippen zu sterben. Das Schma Israel. Ich hatte mal einen Film gesehen über einen Juden, der sich im Dritten Reich versteckt hatte. Und als die Russen nach Berlin kamen, die haben ihn irgendwo aufgespürt und dachte, wäre er ein Nazi, der geflohen war, und wollten ihn an die Wand stellen. Und als es kurz davor stand, dass er erschossen wird, er sagte ganz laut diese Worte, Schma Israel. Der Herr, dein Gott, ist ein einziger Gott. Liebe ihn vom ganzen Herzen. Und in dem Erschießungskommando waren zwei Juden, die das sofort gehört haben und haben sein Leben gerettet. Viele jüdische Märtyrer starben mit diesen Worten auf den Lippen. Das ist ein Gebet, das ist ein Glaubensbekenntnis, das ist ein Prinzip des jüdischen Glaubens ohnegleichen. Und Jesus' Antwort ist wie ein Hammerschlag, weil er sagt, liebe Leute, das ist nicht nur ein Gebet, das ist nicht nur ein Prinzip, nicht nur ein schönes Bibelwort, was man irgendwo schön aufschreiben kann immer wieder. Das ist ein Gebot, etwas, was man tun sollte. Und das war für die Pharisäer ganz neu. Man muss sich vorstellen, die Pharisäer hatten über 600 Gebote. Positive und negative. 613 an der Zahl habe ich gelesen. Und das waren davon 248 für jeder anatomische Teil des Menschenkörpers, wie sie damals kannten, also positive Gebote, und 365 negative Gebote, nämlich du sollst nicht. So viel für jeden Tag vom Jahr. Und alles, was sie unter Gebot verstanden, war, du sollst tun oder du sollst es lassen. Und Jesus kommt zu ihnen und sagt, dieses Schma Israel, liebe Gott von deinem ganzen Herzen, von deiner ganzen Kraft, von deiner ganzen Seele, von deinem ganzen Wesen, ist ein Gebot. Nicht ein Prinzip, nicht ein Gebet, nicht ein Glaubensbekenntnis in erster Linie, nicht ein schöner Vers, was unsere Bibelkalender oder Bibelkarten schmückt, sondern ein Gebot, was du tun sollst. Deswegen war das nicht nur entwaffnend, war eine totale Herausforderung. Denn nämlich, der Herr sagte zu ihnen, das größte Gebot habt ihr unter eurer Nase, die ganze Zeit. Ihr füllt es aber nicht mit Leben. Und das war die Herausforderung. Die war so groß, so gewaltig, so erstaunlich, dass der Bibeltext uns sagt, sie wagten nie wieder, Jesus zu provozieren. Sie hatten genug. Aber diese Herausforderung, 2000 Jahre später, gilt für uns auch heute. Liebe Gott, deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Kraft, deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Wesen. Ist das für uns auch ein Gebot oder nur ein schönes Bibelwort? Immerhin, wir halten uns für besondere Christen, für sogenannte wiedergeborene Christen. Ich schmunzele immer, wenn die Medien, die deutschen Medien, dieses Wort irgendwo aus dem angelsächlichen Raum irgendwo aufschnappen und versuchen zu übersetzen. Die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, hat zuletzt übersetzt wiederauferweckte Christen. Auch ein interessanter Ausdruck. Anderswo habe ich gelesen, Christen, die sich wie neugeboren fühlen. Wir fühlen uns nicht nur wie neugeboren. Die Bibel sagt, wir sind neugeboren. Wir sind wiedergeboren. Daher müsste dieses Bibelwort, dieses Gebot des Herrn, liebe Gott von deinem ganzen Herzen, deine ganze Seele, deine ganzen Kraft, deinem ganzen Wesen, müsste unheimlich wichtig sein für uns. Ich möchte ein Beispiel geben, ein bildliches Beispiel über unsere Beziehung zu Gott, wie sie nicht sein soll. Ich hatte mal als kleiner Junge immer einen Traum, einen Jugendtraum. Naja, welcher kleine Junge hat es nicht? Ich wollte schon immer mal einen Porsche fahren. Und irgendwann mal habe ich vor vielleicht 4 Jahren mal per Anzeigen über Bekannten so einen uralten Porsche, so über 20 Jahre alt, hat alle möglichen Macken, aber fuhr noch und war entsprechend günstig. Da habe ich mir diesen Jugendtraum gegönnt und da war mein Porsche. Was ich übersehen hatte, dass das Ding 20 Liter verbrauchte. Und deswegen hielt das in meine Garage. Und sonntags holte ich ihn raus und da fuhr ich damit. Und immer wenn er wieder Sonntag wurde, dachte ich, ich muss wieder Porsche fahren. Mist, das wird teuer. Aber ich machte das, ich holte ihn raus und fuhr. Und irgendwann mal war mir das zu teuer. Und dann habe ich ihn wieder verkauft. Und manchmal ist unsere Beziehung zu Gott auch so ähnlich, nicht wahr? Dass wir in der Woche die Beziehung zu Gott irgendwo in einer Garage abstellen. Wir haben ja sonst genug zu tun und sonntags holen wir sie raus und fahren wieder mit umher. Damit ist das nicht gemeint. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, vom ganzen Gemüt. Ich möchte ein anderes Beispiel als persönliches Zeugnis weitergeben. Ich hatte wieder mal sonntags Notdienst in der Apotheke. Und ihr müsst verstehen, gibt für mich kaum was Schlimmeres, als sonntags Notdienst zu haben. Bedeutet, ich kann nicht in den Gottesdienst. Ich kann kaum irgendwas anfangen, weil, wenn ich Pech habe, alle 5 Minuten welche Patienten klingeln und ich muss sie versorgen. Oder alle 10 Minuten, alle Viertelstunde. Und meistens bin ich sowas von schlecht gelaunt und miserpetrig, dass meine Frau und Kinder wissen, naja, die dürfen mir nicht zu nahe kommen sonntags, wenn ich Notdienst habe. Und es war wieder mal so ein Sonntag. Dann habe ich irgendwie an dieses Bibelwort gedacht. Ich habe angefangen, mich mit dem Matthäusevangelium zu beschäftigen. Naja, natürlich kamen Kunden, haben zwischendurch geklingelt. Aber, liebe Geschwister, ich konnte auf einmal nicht mehr aufhören. Stundenlang habe ich mich mit dem Matthäusevangelium beschäftigt. Und ich habe so eine Wärme in meinem Herzen gespürt und so ein Gefühl, als ob Gott zu mir sagen würde, der himmlische Vater, wo warst du die ganze Zeit? Ich habe auf dich gewartet, dass du genau das tust. Das hat mich so bewegt. Und da kam eine Patientin und sie hatte für ein Kind so 2 Arzneimittel und von dem einen sollte das Kind 2 Tropfen nehmen, von dem anderen 12 Tropfen. Nachdem sie weg war, hatte ich angefangen, an mir zu zweifeln. Vielleicht hatte ich die Flächen falsch rum beschriftet. Und das ließ mir keine Ruhe mehr. Und das wäre nämlich das Kind ziemlich gefährlich gewesen, wenn ich das getan hätte. Und ich konnte mich nicht mehr auf meine Gemeinschaft mit Gott konzentrieren. Und ich konnte ja die Frau nicht mehr erreichen. Und 5 Minuten später rief die Frau selber an. Und hatte eine ganz andere Frage. Da konnte ich nochmal sie fragen, habe ich die Flächen richtig beschriftet? Und das war so, ich hatte sie richtig beschriftet. Aber das zeigte mir wieder, dass wenn wir unser Herz darauf setzen, Gemeinschaft mit Gott zu haben, Gott zu suchen, dass er auch bereit ist, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, diese Gemeinschaft belasten könnten. Gott hatte selber dafür gesorgt, dass diese Sorgen, die mich so beschäftigten, hinweggetan wurden. Das war für mich ein Erlebnis, was ich nicht so leicht vergessen werde. Dieses Gefühl, dass Gott zu meinem Herzen spricht, wo warst du die ganze Zeit? Ich habe genau darauf gewartet. Deswegen, das ist diese Herausforderung, die ich an uns alle weitergeben möchte, weil wir uns als wiedergeborene Christen verstehen. Ist dieses Gebot, das wichtigste Gebot, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, von ganzem Wesen? Ist das etwas, was du und ich mit Leben füllen können, nicht nur sonntags? Wenn wir es vielleicht vergessen haben, wenn wir es vielleicht vernachlässigt haben, sollen wir erneut versuchen, genau das zu tun. Vielleicht werden wir auch diese Erfahrung machen, dass Gott zu unserem Herzen spricht: Mein Kind, wo warst du die ganze Zeit? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, vom ganzen Herzen, von ganzer Seele, vom ganzen Gemüt. Das ist das Gebot Gottes für uns heute. Amen.